Ausschnitt aus einem sehr langen Kapitel, nämlich dem 10. der Apostelgeschichte. Und man versteht die Sätze, die ich jetzt daraus vorlese, eigentlich nur, wenn man den ganzen Zusammenhang kennt. Es geht in diesem 10. Kapitel um den Übergang von der Judenmission der ersten Kirche zur Heidenmission. Und dabei spielt eine Begegnung zwischen dem Apostel Petrus und dem römischen Hauptmann Cornelius eine Rolle. Beide haben getrennt voneinander eine Offenbarung Gottes und kommen dann zueinander. Und durch ganz besondere Umstände wird Petrus überzeugt, dass auch Heiden das Recht haben, das Evangelium zu erfahren und an Christus zu glauben. Ich lese jetzt die einschlägigen Verse. Petrus stieg zu den Männern des Cornelius, die zu ihm von Caesarea nach Joppe gekommen waren, hinab und sagte: Ich bin der, den ihr sucht. Aus welchem Grund seid ihr hier? Sie antworteten: Der Hauptmann Cornelius, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann, der beim ganzen Volk der Juden in gutem Ruf steht, hat von einem heiligen Engel die Weisung erhalten, dich in sein Haus holen zu lassen und zu hören, was du ihm zu sagen hast. Da ließ Petrus sie eintreten und bewirtete sie. Tags darauf machte sich Petrus mit ihnen auf den Weg und einige Mitchristen aus Joppe begleiteten ihn. Am folgenden Tag kamen sie nach Caesarea. Cornelius erwartete sie schon und hatte seine Verwandten und seine nächsten Freunde zusammengerufen. Als nun Petrus ankam, ging ihm Cornelius entgegen und warf sich ehrfürchtig vor ihm nieder. Petrus aber richtete ihn auf und sagte: Steh auf, auch ich bin nur ein Mensch. Während er sich mit ihm unterhielt, ging er hinein und fand dort viele Menschen versammelt. Da sagte er zu ihnen: Ihr wisst, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, mit einem Nichtjuden zu verkehren oder sein Haus zu betreten. Mir aber hat Gott gezeigt, dass man keinen Menschen unheilig oder unrein nennen darf. Darum bin ich auch ohne Widerspruch gekommen, als nach mir geschickt wurde. Nun habe ich die Frage: Warum ließet ihr mich holen? Da sagte Cornelius: Vor 4 Tagen um diese Zeit war ich zum Gebet der 9. Stunde in meinem Haus. Da stand plötzlich ein Mann in einem leuchtenden Gewand, ein Engel, vor mir und sagte: Cornelius, dein Gebet wurde erhört und deine Almosen wurden vor Gott in Erinnerung gebracht. Schick jemand nach Joppe und lass Simon, der den Beinamen Petrus hat, holen. Er ist Gast im Haus des Gerbers Simon am Meer. Sofort habe ich nach dir geschickt und es ist gut, dass du gekommen bist. Jetzt sind wir alle hier vor Gott zugegen, um das anzuhören, was dir vom Herrn aufgetragen worden ist. Amen. Liebe Freunde, jeder Sonntag im Kirchenjahr, nicht alle Christen wissen das, hat sein Thema. Der heutige Sonntag, der 3. in der Epiphaniaszeit, steht unter der Überschrift: Jesus ist auch der Heiland der Heiden. Ich habe das Empfinden, dieses Motto klingt für uns nicht faszinierend, ja geradezu selbstverständlich. Man kann nur auf dem Hintergrund einer Geschichte wie dieser ahnen, welche Revolution nötig war, ehe jüdische Christen sich zu der Überzeugung durchrangen, dass ihr Jesus auch zentrale Bedeutung haben könnte für die Heiden draußen. Und die Heiden, das waren eben alle, abgesehen von den Juden. Wenn man am Ende eines langen Weges steht, kann man oft die Probleme des Anfangs nicht mehr verstehen. Dies jedoch ist nötig, wenn man dem Text gerecht werden will. Ich erinnere an Folgendes. Jesus sah sich gesandt allein zum Volk Israel. Wörtlich, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel. Es gab Ausnahmen. Er wandte sich hier und da einzelnen Heiden zu. Die Geschichte, die ich eben verlesen habe, ist eine dieser Ausnahmen. Und so befasste er sich immer neu mit den Menschenscharen seines Volkes, als ein Sohn Israels predigte und diente er Israel. Das ist die eine Seite bei Jesus. Und die andere, wozu er gesandt war, ging über Israel hinaus. Er sagte das auch. Er sagte es in einer andeutenden Sprache. Er sei, so erklärte Jesus, gekommen, um sich, nicht um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als ein Lösegeld für die vielen. Die vielen, das ist hebräische Ausdrucksweise, Rabbim, und bedeutet für alle. Während er dem einen kleinen Volk diente, bekannte er vor seinen Jüngern, er sei für die ganze Menschheit gekommen. Und ebenso erklärte Jesus, dass er am Ende der Zeiten alle Völker vor sich versammeln werde, um als der Menschensohn ihr Richter zu sein. Also auch nicht nur Israel, sondern die Welt im Ganzen. Die ersten Christen, die ja Juden waren, haben nicht dieses, was ich zuletzt nannte, am Anfang ernst genommen, sondern die Praxis Jesu. Sie wandten sich nur den Menschen ihres Volkes, des erwählten Gottesvolkes zu. Die Pfingstgeschichte, bei der so viele Nationen erwähnt werden, spricht auch nur davon, dass die Predigt ergangen ist an die Juden und an die Judengenossen, also an die, die dazugekommen waren. Es gab ja im ganzen römischen Weltreich eine jüdische Diaspora. Menschen dieser Gruppe waren an Pfingsten zusammen. Sie hörten das Evangelium. Die Geschichte, die wir heute gehört haben, hier im 10. Kapitel der Apostelgeschichte, ist etwas wie ein Drehpunkt. Sie hat bereits Vorläufer und sie hat auch das Problem, um das es hier geht, nicht für alle Zeiten geklärt. Immer wieder ging der innere Konflikt weiter. Wenn man jahrhundertelang etwas Bestimmtes gedacht hat, dann hört man gewöhnlich nicht von einem Tag auf den anderen auf, weiter so zu denken. Wenn man jahrhundertelang gedacht hat und von seiner Kindheit auf gelernt hat, dass nur wer zum eigenen Volk, zur eigenen Glaubensgemeinschaft gehört, erwählt sei, dann gibt man das nicht so schnell auf. Und der Durchbruch, der hier passiert ist, im Herzen des Petrus, war noch nicht der Abschluss eines Prozesses. In Kapitel 15 der Apostelgeschichte wird noch einmal auf einem Konzil der Apostel verhandelt über das Thema. Und Paulus berichtet im Galaterbrief von Konflikten, sogar davon, dass Petrus seiner Erkenntnis ungetreu geworden ist, sodass Paulus seinen Amtskollegen öffentlich tadeln musste. Noch einmal ein Konflikt, der sich lange hinzog, der immer wieder aufflammte. Wir haben es gut, wenn wir am Ende dieses Konfliktes keine Probleme mehr erkennen. Für uns scheint es selbstverständlich, dass wir zu Recht an Christus glauben. Damals war alles noch offen. Ich möchte drei Seiten dieser Geschichte im Einzelnen beleuchten und möchte zunächst sprechen von dem Geheimnis der Erwählung. Worum geht es hier? Es geht darum, dass die Auswahl, die Gott getroffen hat, indem er unter allen Völkern dieser Erde seine Hand auf ein Volk legte. Dass diese sogenannte Erwählung erweitert wird, war am Anfang nur ein Volk gemeint, so treten nun alle anderen hinzu. Meine Freunde, es ist mir wichtig zu sagen, dass es sich um eine Ausweitung handelt, aber nicht um einen Umstoß der ersten Erwählung. Die Aussage des Neuen Testamentes heißt nicht, früher war Israel erwählt, das gilt heute nicht mehr, jetzt ist die Christenheit erwählt. Die neutestamentliche Lesung, die sogenannte Epistel an diesem Tage, sagt es ganz klar. Paulus schreibt nämlich im Römerbrief, das Evangelium gilt zunächst den Juden und dann auch den Heiden. Es bleibt dabei, die Juden, das Volk Israel, hat den Vorrang. Und dies wiederum ist ein Punkt, den wir vergessen haben, jedenfalls meistens. Oder ist Ihnen so ohne weiteres klar und bewusst und kommen Sie damit zurecht, dass das Volk Israel bis heute Gottes auserwähltes Volk ist? Das Neue Testament macht ganz klar, dass die Berufung, die damals erfolgte, als Gott durch Mose das Volk rief, niemals rückgängig gemacht worden ist und zu keiner Zeit rückgängig gemacht werden wird. Das Neue Testament macht ganz klar, dass es dabei bleibt. Israel ist das eine auserwählte Volk. So kann man es von keinem anderen Volk sagen. Mögen sich die Amerikaner gelegentlich als Gottes auserwähltes Volk fühlen? Fühlen darf man ja vieles, sie sind es nicht. Und mögen die Deutschen jedenfalls an manchen Stellen ihrer Geschichte noch so stolz gewesen sein, Gottes auserwähltes Volk waren sie nie, aber die Juden waren es immer, wenn wir dem Neuen Testament folgen. Ich möchte das noch ein bisschen konkreter machen. Es ist die Bibel der Juden, die wir lesen. Es ist ihre Schrift, die unser Altes Testament darstellt. Der größte Teil unserer Bibel, so wie wir sie heute in den Büchern haben und kaufen können, ist jüdisches Erbe. Und wenn die Kirche zu gewissen Zeiten gesagt hat, lass uns das abstreifen, dann war sie immer auf dem Weg in die Verirrung. Der Gott, an den wir glauben, der in diesem Gottesdienst angerufen wird, ist der Gott der Juden, der Gott Israels. Es ist Jahwe und durch Jesus ist er unser Vater geworden. Mag uns das peinlich sein oder Freude machen, es ist eben nicht der Gott der Assyrer. Es ist nicht einer der Götter der Römer. Es ist nicht eine Gottheit aus dem alten ägyptischen Land. Es ist Jahwe, den wir unseren Gott, den Vater Jesu Christi nennen. Und Jesus, von dem wir sagen, er ist der Christus. Was heißt denn Christus? Christus ist die lateinische Form des griechischen Wortes Christos und dies ist eine Übersetzung des hebräischen Maschiach und das bedeutet der Gesalbte. Der Jesus, zu dem wir beten, ist der Messias Israels, auch wenn Israel das bis heute kaum anerkannt hat. Verstehen Sie, wir sind mit allen Fasern der Überlieferung an dieses Volk gebunden. Wir mögen uns gelegentlich abwenden wollen. Es gab eine ganze Zeit in diesem Lande, wo das offizielle Regierungspolitik war, die Taue zu kappen, die das Schiff unseres Glaubens an das Land Israel binden, das ist nicht gelungen. Ich treffe manchmal Christen, bei denen ich eine gewisse Israel-Romantik feststelle. Eine Romantik, von der ich nicht sicher bin, ob sie den Gegebenheiten Rechnung trägt. Ich verstehe, dass Leute gern nach Israel reisen, gläubige Christen meine ich, und dass es Freude macht, an den Städten zu weilen, von denen wir vermuten, Jesus habe sie betreten. Manches, was der Fremdenführer uns erzählt, muss wohl geschichtlich gesehen nicht unbedingt geglaubt werden, aber es ist sein Land. Und es gibt den Rahmen ab, in dem er Jesus gewirkt hat. Auf der anderen Seite ist es sicher ein Problem, wenn wir alles, was der heutige Staat Israel etwa politisch oder militärisch tut, auch wenn er sich bedroht sieht, in jedem Falle verteidigen, weil wir sagen, Gottes Volk, Gottes Volk. Wir müssen sicherlich unterscheiden zwischen dieser säkularen Nation, die sich heute Israel nennt, mit einem großen Teil liberaler Gläubiger, also solcher, die keine Bindung mehr haben an die heiligen Schriften des Judentums. Wir müssen sicher unterscheiden zwischen dieser Seite Israels und der Tatsache, dass es sich hier immer noch um Gottes Volk handelt. Und eines mit dem anderen einfach zu verbinden, das trägt den Gegebenheiten nicht Rechnung. Aber was doch zu denken gibt, meine Freunde, das ist der interessante Weg, mit dem sich dieses heutige Israel dort im Vorderen Orient offenbar immer mehr für Jesus interessiert. Ich habe gestern einen Bericht bekommen von der Oberin einer Schwesternschaft, also einer Art Orden hier in Deutschland, die neulich da war und ich für eine sehr gute Beobachterin halte, und sie sagte, es ist faszinierend, in einer messianischen Gemeinde zu sein in Israel. Einer messianischen Gemeinde also, das heißt Juden, die auch Juden bleiben wollen, die Jesus bekennen als ihren Messias heute und ihn anbeten. Es wurde mir gesagt, dass solche Christen eine Scheu haben, sich Seite an Seite zu denen zu stellen, die vor ihnen Jesus angebetet haben, nämlich uns. Und ich kann das verstehen, wir Christen haben den Juden viel angetan. Und es ist wahrscheinlich mehr als Geschicklichkeit und Diplomatie, dass sie sich nicht gerne mit uns zusammen sehen lassen. Aber diese Frau sagte, es war derselbe Geist in dem Gottesdienst der messianischen Juden, der auch in unserem Gottesdienst herrscht. Und sie erzählte auch Folgendes. Es gibt eine wachsende Zahl junger Leute, die das Neue Testament in einer hebräischen Übersetzung haben wollen, die es lesen und die sich damit auseinandersetzen. Wir wissen nicht, ob das, was sich da abzeichnet, bereits der Beginn einer Wende ist, nämlich der Wende des alten Gottesvolkes zu ihrem Messias, der bereits vor 2000 Jahren gekommen ist und den sie mit einer zeitlichen Verzögerung von 2000 Jahren heute entdecken. Aber es ist unser Wunsch und es ist unsere Sehnsucht, dass das geschieht, dass das alte Gottesvolk seinen Messias entdeckt, von dem wir das Vorrecht hatten, dass wir ihn früher kannten, als das Volk, zu dem er gesandt war. Früher in seiner wahren Bedeutung. Aber das Geheimnis der Erwählung bleibt. Wir haben keinen Grund, auf die herabzusehen in irgendeiner Weise, die so lange gebraucht haben, um zu entdecken, wer Jesus wirklich ist. Wir haben einen Grund, darum zu beten, dass es mehr von ihnen entdecken. Wir haben auch keinen Grund, Gott zu kritisieren, der beschlossen hat, ein kleines Volk zu erwählen. Niemand weiß warum. Sicherlich nicht, weil dieses Volk besonders mächtig war. Das Gegenteil ist der Fall. Sicherlich nicht, weil dieses Volk besonders tugendhaft war. Es war nicht tugendhafter als andere Völker. Gott wollte ein Zeichen setzen, dass er souverän ist. So entschloss er sich, dieses kleine Völkchen zu nehmen und als sein Volk zu erklären. Gott ist nicht an unsere demokratischen Spielregeln gebunden. Er kann tun, was er für richtig hält. Und lassen Sie uns achten, auch das, was wir nicht begreifen. Das Zweite, was mir an dieser Geschichte wichtig ist, das ist die Überwindung der Partikularität, also die Überwindung eines Denkens, bei dem der Teil schon für das Ganze genommen wird. Die ersten Christen waren der Meinung, wir sind das neue Gottesvolk. Sie hatten keine Perspektive für die Heiden draußen. Sie konnten nicht sich vorstellen, dass die auch von Christus betroffen sein sollten. Sie glaubten, Christus sei nur für die Juden da. Ich möchte gerne umgekehrt fragen, was ist heute los? Mein Eindruck, viele Christen glauben, oder solche, die sich für Christen halten, Christus ist nur für die Christen da. Es gibt leider eine nicht geringe Zahl von Theologen, die heute glauben, mit Israel brauche man nur noch ein Gespräch zu führen, ein Gespräch wie unter Brüdern. Sie glauben nicht mehr, dass die Christenheit eine Sendung hat, eine Mission gegenüber Israel. Sie glauben nicht mehr, dass wir überzeugt sind und verpflichtet sind, den Christus, den wir erkannt haben, diesem Volk zu bringen, sodass dieses Volk sich hinwende zu Christus. Sie glauben irgendwie, das sei eine Begegnung auf gleicher Ebene und eine Bekehrung Israels zu Jesus Christus sei nicht nötig. Das ist die alte These des Petrus nur umgedreht. Damals hieß sie, Christus ist nur für die Juden da. Heute, Christus ist nur für die Christen da. Die Juden haben ihren eigenen Weg. Aber meine Freunde, so redete Jesus nicht. Er machte deutlich, dass ohne seinen Hingang an das Kreuz und sein Opfer und seine Selbsthingabe keine Befreiung des Menschen möglich sei, auch nicht des Juden. Und er machte deutlich, dass er der von Gott eingesetzte Herrscher sei. Und so geht ein Jude, der Jesus links liegen lässt, an dem Willen Gottes vorbei, seit Ostern, aber eben seit damals. Das ist eine neue Form von Partikularismus, dass wir Christus beschränken auf unseren Bereich. Und die andere Form, sie ist natürlich viel häufiger. Viele Menschen sagen, Christus für die Christen, das sehen wir ein, das können wir bejahen. Wir sind durch Tradition oder durch eigene freie Entscheidung auf ihn hingeführt worden. Er ist unsere Gottheit. Aber wer gibt uns das Recht, dass das wir glauben, anderen zu bringen? Unseren Gott den anderen verbindlich zu machen. Darf nicht in einem demokratischen Denken jeder seinen eigenen Weg suchen und ist nicht jeder Weg in seiner Weise richtig? Kommt es nicht darauf an, dass einer sich bei seinem Weg in der Wahrheit glaubt? Und wissen wir überhaupt, was die Wahrheit ist? So und anders wird geredet. Und das ist noch einmal die alte These des Petrus, nämlich Christus ist nur für die Christen da, nur eben umgedreht, aber nicht für die Mohammedaner und die Buddhisten und die Taoisten und die Hinduisten und die neureligiösen Gemeinschaften. Ein Rückzug auf das eigene Feld, die Angst, wir könnten dem anderen etwas überstülpen. Aber es geht nicht um das Überstülpen, sondern es geht darum, ob das wahr ist, was die Bibel sagt. Dass Gott sich gezeigt hat in Jesus und dass das jedem angeht. Woher wissen wir, dass die Mohammedaner so glücklich sind in ihrer Religion, die Buddhisten oder Vertreter anderer Religionen? Woher wissen wir, dass wir ihnen die Unruhe, die entsteht, wenn sie von Christus hören, nicht zumuten müssen? Und liegt es vielleicht daran, dass wir selber gar nicht überzeugt sind von der Wahrheit dessen, was sie ja vorgeben zu glauben? Und damit komme ich zum Schluss. Und dem dritten Punkt, ich möchte sprechen von dem Wunder der Offenbarung. Meine Freunde, diese Überzeugung, dass Jesus der Heiland, der Erlöser, der Befreier aller Menschen ist, diese Überzeugung steckt uns nicht im Blut. Es genügt nicht, dass die Kirche oder ein einzelner Christ herkommt und auf den Tisch haut und sagt, so ist das eben. Und das muss man glauben. Es genügt nicht, dass man die Argumente gegeneinander ausspielt, sondern was nötig ist, ist eine Offenbarung von Gott. Mit Offenbarung meinen wir, dass etwas, was verdeckt war, aufgedeckt wird. Wie eine Statue, über der eine Hülle lag, die dann abgenommen wird. Und nun kann man sehen, was darunter war. Mit Offenbarung meinen wir, dass etwas, was verborgen war, sich nun zeigt. Dass etwas, was im Dunkel lag, plötzlich im Licht steht. Und ich glaube, dass bei den Dingen, um die es hier geht, eine persönliche Offenbarung nötig ist. Dass das in unserem Herzen zur Wahrheit wird. Sonst können wir nie anerkennen, dass Gott es als Wahrheit betrachtet. Welche Mühe und welchen Aufwand betreibt Gott in dieser Geschichte, um Petrus zum Durchbruch zu verhelfen? Wie liebevoll geht er auf seine Vorstellungen ein, indem er ihm diese Vision schenkt mit dem Tuch und den Tieren, mit dem Auftrag zu opfern, zu töten und die Tiere zu essen. Petrus weigert sich. Ich habe noch niemals etwas Unreines angerührt. Wie pädagogisch, wie liebevoll geht Gott vor. Und gleichzeitig spricht er zu einem Heiden. Engel werden in Bewegung gesetzt, Visionen müssen her. Bloß damit Menschen das begreifen, was Gott schon längst begriffen hat, dass er alle meint. Das nenne ich Offenbarung. Dass Gott uns dort abholt, wo wir stehen und uns ganz behutsam an den Punkt führt, wo wir sagen, ja, das ist wahr. Verstehen Sie, was ich meine? Es geht nicht um Schlagfertigkeit, um Argumente, die sich Menschen um die Ohren hauen. Es geht auch nicht um Machtausübung. Ich will mich mit meinem Glauben durchsetzen und du musst ihn annehmen. Wo dies geschieht, geschieht immer Zerbruch. Da wird immer etwas verletzt in Menschen. Ein übergestülpter Glaube ist nie ein freier Glaube, sondern immer ein kranker. Aber wenn Gott anfängt, zu uns zu reden, dann werden die Dinge deutlich. Wenn wir unsere Geschichte mit Gott haben und wenn er uns zeigt, wer Jesus ist, zunächst für uns alleine, zunächst für unser persönliches Leben, dass wir spüren, ja, für mich ist er die Wahrheit meines Lebens, die Offenbarung Gottes, mein Befreier, mein Erlöser, der meine Schuld auf sich nahm und meine letzte Instanz. Und wenn wir dann, indem wir mit ihm leben und dies auch tun in der Gemeinschaft der Glaubenden, allmählich merken, manchmal nach einer gewissen Zeit, was für mich Wahrheit ist, das meint, Gott ist für alle Menschen Wahrheit. Und dann fangen wir an, darüber unbekümmert und ohne Druck auszuüben, zu sprechen, aus der Freude, die Wahrheit entdeckt zu haben. Ich denke, dass es auf diese Frage heute wieder ankommt. Damit auch in unserer Kirche diese Unsicherheit überwunden wird, ob wir denn überhaupt ein Recht haben, den anderen Christus zu bringen. Wer in seinem Herzen unsicher ist, ob Christus für ihn die Wahrheit ist, der wird niemals anderen diese Wahrheit bringen. Wovon ich nicht überzeugt bin, das geht auch nicht von mir aus. Und wir werden das auch nicht tun gegenüber unseren Zeitgenossen, gegenüber der Familie, die neben uns wohnt. Was sollen wir ihr Christus bringen, von dem wir nicht einmal überzeugt sind? Verstehen Sie, was ich meine? Persönliche Offenbarung ist nötig, dass das uns einleuchtet, wie man so schön im Deutschen sagt, dass wir innerlich gewonnen werden, dass wir uns Gott aussetzen, dass wir der Stimme lauschen, die er zu unserem Herzen sprechen lässt, damit wir auch Leute werden, die von anderen gefragt werden, wie es hier in der Geschichte heißt, was hast du uns zu sagen? Was hat Gott dir aufgetragen? Jetzt sind wir alle hier vor Gott zugegen, um all das anzuhören, was dir vom Herrn aufgetragen worden ist. Wenn wir vor Gott stehen und ihn zu unserem Herzen reden hören, werden die Dinge klar, die durch Diskussionen nicht klar geworden waren und die durch Machtsprüche nicht der Kirche und nicht des Staates und nicht unserer Eltern, unserer Freunde klar werden könnten, wenn Gott spricht. Und dann wissen wir, Jesus, das ist nicht eine Zufallserscheinung in der Weltgeschichte. Das ist das Licht für die Menschheit. Das ist der Erlöser für alle. Das ist die letzte Instanz sogar des Universums. Amen.